Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
International. Eine Sendung von Irene Meyer.
Auf das Jahr 1948 blicken Israeli und Palästinenser in ganz unterschiedlicher Weise zurück. Die einen verbinden 1948 mit einem für sie freudigen Anlass der Gründung des Staates Israel. Die anderen bezeichnen 1948 als Nakba, als Katastrophe, in der sie ihr Land verloren und aus ihren Dörfern vertrieben wurden oder flüchteten. Im ersten arabisch-israelischen Krieg wurden schätzungsweise 750.000 Palästinenser zu Flüchtlingen. Systematisch und mit Gewalt vertrieben, sagen palästinensische und arabische Historiker. Freiwillig geflohen, sagt die traditionelle israelische Geschichtsschreibung. Die Flüchtlinge strandeten in der ganzen Welt, die Mehrheit im Gazastreifen, im Westjordanland und in Jordanien, Syrien und im Libanon. 60 Jahre später sind sie immer noch dort, mitsamt ihren Kindern, Enkeln und teilweise schon Urenkeln. Insgesamt schätzt die UNO die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge heute auf 4,5 Millionen und noch immer haben diese den Traum von der Rückkehr nicht begraben, klammern sich an die UNO-Resolution 194, die ihnen die Rückkehr oder Entschädigung verspricht. Das Rückkehrrecht lehnt Israel aber ab, da es das Ende des jüdischen Staates fürchtet. In dieser Sendung erinnern sich Palästinenser an ihre Flucht und Vertreibung vor 60 Jahren, die Zeitzeugen von 1948. Im Suk von Ain el-Helwe in Saida gibt es fast kein Durchkommen. Ain el-Helwe ist das größte palästinensische Flüchtlingslager im Libanon. Etwa 70.000 Menschen leben hier unter Bedingungen, die man gemeinhin einem Elendsviertel zuschreibt. Durch ein Gewirr von engen Gassen, in denen man nicht nebeneinander gehen kann, finden wir das Haus, das wir suchen. Die ganze Familie ist versammelt in einem kleinen Raum. Am Boden sitzt wie ein alter Yogi im Schneidersitz, umringt von seiner Familie, Abu Ahmad oder wie er sich offiziell vorstellt, Mohammed Ibrahim Tebesh. Er ist 90 Jahre alt und lebt seit 60 Jahren hier, physisch. In seinen Gedanken und Träumen aber verbringt Abu Ahmad die Tage häufig in seinem Dorf in Palästina der 1940er Jahre. Heute ist das der Norden Israels. Abu Ahmads Augen sind schlecht, seine Enkel aber finden das Dorf auf Anhieb auf der Karte, Amka. Abu Ahmad braucht für seine Erinnerungen keine Landkarte. Vor seinem inneren Auge sieht er die Hügellandschaft, das fruchtbare Land, die Olivenhaine. Die meisten der 1500 Einwohner seien Bauern gewesen wie er. Seine Frau, die neben ihm auf dem Boden sitzt, nickt bei jedem Satz zustimmend. Das Leben, das ihnen in der Erinnerung fast paradiesisch vorkommt, endete am 10. Juli 1948. Am ersten Tag des Fastenmonats Ramadan sei es gewesen, als die israelischen Verbände das Dorf umzingelt und es dann beschossen hätten. Sie schossen und wir rannten, sagt Abu Ahmad. Wer starb, starb. Wer fliehen konnte, floh. Panik sei ausgebrochen. Kein Widerstand, kein Kampf. Abu Ahmad fragt zurück. Wenn sie auf dich schießen, bleibst du oder rennst du weg? Jedes Dorf habe versucht, Widerstand zu leisten, aber mit der dürftigen Ausrüstung hätten die Palästinenser keine Chance gehabt. Und die arabischen Verbände, die zur Verteidigung der Palästinenser aufmarschiert waren? Oh, die Araber, Abu Ahmad verdreht die Augen. Die haben uns im Stich gelassen, sind einfach abgehauen. Und auch die Briten seien Verräter gewesen. Wenn die Briten den jüdischen Untergrundorganisationen nicht ihre Waffen und Positionen überlassen hätten, wäre alles anders gekommen, ist Abu Ahmad überzeugt. Die Briten hätten mit den Zionisten gemeinsame Sache gemacht, immer mehr Juden aus Europa ins Land geholt. Unter den Palästinensern habe sich lange vor der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 Unruhe ausgebreitet. Regelrechte Panik sei nach dem Massaker von Deir Yassin am 9. April 1948 ausgebrochen. Die Angst, dass jedem Dorf dasselbe passieren könnte. In Deir Yassin hatte die zionistische Untergrundorganisation Irgun unter dem Kommando des späteren israelischen Premiers Menachem Begin zwischen 100 und 250 Einwohner, je nach Quelle, getötet. Auf den Einwand, dass die Araber also den Teilungsplan der UNO abgelehnt und sie den Krieg erklärt hatten, will Abu Ahmad nicht eingehen. Nur so viel, die Araber hätten den Juden nicht vertraut. Abu Ahmad musste mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern fliehen, wie abertausende Palästinenser. In die Erinnerung an die Massenflucht und Vertreibung stimmt auch seine Frau ein. Wir waren mehr Flüchtlinge, als du Haare auf dem Kopf hast, sagen Abu Ahmad und seine Frau. Zu Fuß, ein Kind auf den Schultern, einen Säugling im Arm, ein weiteres an der Hand. Nicht einmal Esel oder Pferde hätten sie mitnehmen dürfen. Sie seien von den israelischen Verbänden verfolgt worden bis an die libanesische Grenze, sagt Abu Ahmad. Von der libanesischen Grenzstadt Bindespeil wurde Abu Ahmad mit seiner Familie nach Ain el-Helweh in Saida transportiert. Damals war es ein Zeltlager. Heute leben in Ain el-Helweh bereits Abu Ahmads Urenkel, die vierte Generation. Seine Familie hat Abu Ahmad als Tagelöhner auf dem Bau durchgebracht. Ein elendes Leben, sagt er. Du bist nichts außer Flüchtling. Noch immer träumt der alte Mann von der Rückkehr nach Amka. Er habe gehört, heute sollen dort jemenitische Juden leben. In Amka sind die Spuren von Abu Ahmads Haus und seinem Dorf nicht mehr zu sehen. Die Landschaft aber erkennen wir wieder. So hat sie der alte Palästinenser im Flüchtlingslager geschildert. Die sanften Hügel, die wilde Vegetation, das fruchtbare Land. Wie seid ihr denn hierher gekommen, fragt uns ein Mann, mitten auf einem gottverlassenen Platz in Amka. Keine Menschenseele an diesem Nachmittag. Jakob, der freundliche Bauer, der uns gleich zum Kaffee einlädt, meint, das sei typisch für das Leben in einem Moschaf, einer Genossenschaftssiedlung. Ein Teil der 600 Einwohner arbeitet auf ihren Farmen, die anderen auswärts. Jakob bewirtschaftet seinen Bauernhof gemeinsam mit seinem Sohn, sie züchten Rinder. Während er uns einen Kaffee braut, erzählt er aus seinem Leben. Er macht kurze Sätze und lange Pausen. Hier in Amka sei er geboren, 1957. Seine Eltern seien 1948 aus dem Jemen, aus Sana, nach Israel eingewandert. Da war diese große Immigrationswelle in den neuen Staat und da waren die antijüdischen Ausschreitungen im Jemen, sagt Jakob. Seine Eltern hätten nie viel erzählt über die frühere Heimat. Er fühle sich als Israeli, er sei hier aufgewachsen. Die Eltern, arabische Juden, hätten mit ihm Hebräisch gesprochen. Er spricht aber auch fließend Arabisch, liebt die arabische Kultur. Was weiß er von der Geschichte des Dorfes, von den Palästinensern, die hier lebten? Das war ein leerer Ort, sagt er. Das arabische Dorf sei weiter oben gewesen. Palästinenser hätten dort gelebt und seien im Krieg geflohen. Aber wo die jetzt alle seien und was wirklich passiert sei damals, das können wir nicht sagen. Und dann wird Jakob grundsätzlich. Er ignoriere das Problem mit den Palästinensern nicht, aber warum wollen alle dieses Land, fragt er. Jeder sei irgendwo hingegangen, Punkt. Man könne die Geschichte nicht rückgängig machen. Als Israel gegründet wurde, wurde auch entschieden, wem das Land gehört, sagt Jakob. Er glaubt, die Flüchtlingsfrage wäre von den Palästinensern instrumentalisiert. Die Araber wollen uns hier nicht, sagt Jakob. Er ist zornig über die Politiker, die keinen Frieden erreichten zwischen Israel und Palästinensern. Er möchte in Ruhe und Sicherheit leben und in die Zukunft schauen, ohne immer von der Vergangenheit gestreift zu werden. Oder kann man von mir verlangen, diesen Ort zu verlassen, fragt er und schüttelt den Kopf.
Ich sage, dass die Flüchtlinge die Ursache sind.
Er sei doch Teil dieses Landes. Er gehöre hierher, sagt der Bauer Jakob, als er uns nach draußen begleitet. Am Stall vorbei, durch hohes, wildes Gras. Von Amka aus reisen wir weiter in den Nordosten Israels, nahe an die libanesische Grenze. Nach einer langen Fahrt durch eine fast biblisch anmutende Landschaft sehen wir die Ortstafel von Safsufa, über der die israelische Flagge weht. Am Dorfeingang ein altes arabisches Steinhaus. Auf einer Tafel steht, dass Safsufa 1949 gegründet wurde und die Bewohner sich ihr Leben mit Landwirtschaft, Industrie und Tourismus verdienten. Motti Kabetz, Gemeindepräsident, kommt uns entgegen und beantwortet die Frage, bevor wir sie gestellt haben. Dies sei das einzige arabische Haus, das hier noch stehe. Auf dem Hügel gäbe es noch Ruinen des ehemaligen Dorfes. Heute, und er breitet eine Luftaufnahme des Ortes vor uns aus, sehe Safsufa so aus.
This is our village, Safsufa. This is our neighbor, Jish.
Im Nachbardorf Jish lebten noch Araber, sagt er. Safsufa habe 700 Einwohner, die meisten seien Bauern und betrieben Hühnerzucht. Safsufa ist ein ruhiges Dorf. Die Häuser sind schlicht gebaut, keine architektonischen Höhenflüge. Motti Kabetz ist ein jovialer und freundlicher Mann, der gerne lacht. Er hat, wie die meisten heutigen Bewohner von Safsufa, marokkanische Wurzeln. Seine Eltern seien 1949 gemeinsam mit vielen weiteren marokkanischen jüdischen Immigranten nach Israel gekommen, aus Casablanca. Die antijüdischen Ausschreitungen von 1942-43 hätten seine Eltern veranlasst, nach Israel zu emigrieren. Ihr Traum, nach Jerusalem auszuwandern, habe aber schon lange vorher bestanden. Motti Kabetz wurde 1959 in Safsufa geboren, als ältestes von 12 Kindern. Ist seine Generation glücklich mit der Wahl der Eltern?
Some people yes, some people no.
You?
Me? I work in Tel Aviv.
Es sei unterschiedlich. Er selber, lacht er, arbeite in Tel Aviv als Lebensmittelingenieur. Eine indirekte und doch klare Antwort. Seine Kinder sehen ihre Zukunft vermutlich nicht hier, sagt er. Sie wollten nach Tel Aviv oder Haifa, ein modernes Leben. Die Vergangenheit sei hier kein Thema. Er sei einer der wenigen, die überhaupt etwas von 1948 wüssten, sagt Motti Kabetz. Dort oben, und er zeigt auf den Hügel, wo das ursprüngliche Dorf gewesen sei, sei es im Krieg von 1948 zu einer Schlacht gekommen zwischen israelischen und arabischen Verbänden. Weil die Palästinenser von Safsufa daran teilgenommen hätten, hätten sie ihr Dorf verlassen müssen, sagt er.
Yes.
Dass es zu einem Massaker an den Dorfbewohnern gekommen sei, habe er gehört, wisse aber nichts Genaues darüber. Bei allem Verständnis für die Palästinenser, und das habe er als Labour-Wähler, halte er nichts vom Rückkehrrecht. Die Palästinenser müssen von ihrem Mythos Abschied nehmen und die Schlüssel, die sie noch zu ihren früheren Häusern hätten, endlich wegwerfen. Wo sie heute lebten, vor allem im Libanon, habe er gehört. Einer der Vertriebenen von Safsaf, so hieß Safsufa 1948, ist Abed Kassem Younes, den alle Abu Kamil nennen. Er hat das, was Motti Kabetz nur vom Hörensagen kennt, überlebt. Abu Kamil, seit 60 Jahren Flüchtling im Lager Ain el-Helwa im Libanon, ist 91 Jahre alt, ein gebrechlicher, aber auffallend gepflegter Mann. Er geht gestützt auf den Arm seiner Tochter, gekleidet in die lange weiße Jalabiya, auf dem Kopf die rot-weiße Kufiya. Alte Palästinenser sehen auf Fotos so aus wie Abu Kamil. 1948 war er ein junger Familienvater mit 4 Kindern. Er besaß in Safsaf, in dem seine Familie seit Generationen lebte, Land und ein Haus, war Bauer. Um seine Familie durchzubringen, arbeitete er auch als Polizist im Dienst der Briten, die Palästina damals verwalteten.
Er habe die Briten als Besatzer erlebt, sagt Abu Kamil. Sie hätten Partei genommen für die Juden, die in immer größerer Zahl nach Palästina gekommen seien. In den Augen Abu Kamils ist die Geschichte von 1948 eine Geschichte des Verrats an den Palästinensern. Das Dorf Safsaf mit 2.500 Einwohnern wurde im Frühling 1948 nach dem Fall der Stadt Safat zu einem Zentrum des arabischen Widerstandes. Bis zum 29. Oktober 1948. Um 12 Uhr mittags hätten israelische Flugzeuge das Dorf überflogen, erinnert sich Abu Kamil. Um 6 Uhr abends habe die Bombardierung begonnen. Der Versuch, Safsaf zu verteidigen, habe 14 Stunden gedauert. Es habe viele Tote auf beiden Seiten gegeben. Er und andere Einwohner seien von den Arabern als schlecht ausgerüstete Wachposten eingesetzt worden. Die arabischen Verbände hätten aber den Israeli nicht standhalten können. Die israelischen Verbände seien von Süden und Westen vorgedrungen und die arabischen Soldaten seien einfach davongerannt und hätten die Dorfbewohner, unbewaffnete Zivilisten, in einer Falle zurückgelassen. Am frühen Morgen seien die Israeli gekommen und hätten die Männer des Dorfes von Frauen, Kindern und Alten getrennt. Er sei in einer Gruppe von 17 Männern gewesen. Sie hätten sich an einer Mauer aufstellen müssen, einer neben dem anderen. Sie hatten schwere Maschinengewehre, sagt Abu Kamil. Und dann schossen sie auf uns. Mit unbewegtem Gesicht schildert er diesen Moment. Die Männer seien unter den Schüssen tot zusammengebrochen und aufeinander gefallen. Nur er und ein Junge neben ihm hätten noch gelebt. Ich habe gehört, wie einer der Täter gesagt habe, da lebt ja noch einer. Und dann ein Schuss. Ihn hätten sie für tot gehalten unter seiner blutgetränkten Kufia. Die Kugel, die ihn töten sollte, hat nur seinen Oberarm durchschlagen. 54 Einwohner von Safsaf seien so ermordet worden, sowie 30 Flüchtlinge, die im Dorf Zuflucht gesucht hatten, sagt Abu Kamil. Wie er Tage später schwer verletzt über die libanesische Grenze gelangte, daran erinnert sich Abu Kamil nicht mehr genau. Nach der Entlassung aus dem Spital im libanesischen Sur sei er in dieses Lager nach Saida transportiert worden, zusammen mit seiner Frau und den Kindern, die ebenfalls geflüchtet waren. Und hier lebt er seit 60 Jahren. Mit einem kleinen Laden hat er seine Familie ernährt. Außer seiner jüngsten Tochter, die für ihn sorgt, sind heute alle Kinder emigriert. Die Araber hätten ihnen nicht gesagt, sie sollten fliehen, sagt Abu Kamil, aber sie hätten die Grenzen geöffnet. Heute denke er, es wäre besser gewesen, sich zu ergeben und dafür im eigenen Land zu bleiben. Abu Kamil will uns unbedingt noch ein Bild seines Dorfes zeigen. Mit kleinen Schritten geht der alte Mann durchs Zimmer. Hier ungefähr müsste sein Haus sein, sagt er. Wir hatten Kühe, pflanzten Tabak, es gab Kornfelder und Olivenhaine. Es ist sehr fruchtbares Land. Dort, wie jetzt die anderen sind, sagt Abu Kamil. Aus Marokko, glaube er, seien sie gekommen. Die Erzählungen und Erinnerungen der Palästinenser Abu Ahmad und Abu Kamil und der Israeli Jakob und Motti gehen weit auseinander. Unterschiedlich bewerten auch die israelischen und palästinensischen Historiker die Geschehnisse von 1948. Einig sind sie sich aber, dass die Flucht und Vertreibung der Palästinenser vor 60 Jahren den Nahostkonflikt bis heute entscheidend prägen. Der israelische Historiker Tom Segev in Jerusalem sagt:
Das ist ein Kapitel in der Geschichte, das heute noch sehr relevant ist. Eine Wunde, die heute noch offen ist. Alte Flüchtlinge, die 90 Jahre alt sind, die erinnern sich daran. Ihre Kinder erinnern sich daran. Ihre Enkelkinder können von dem Großvater noch hören, wie es damals in Palästina war. Wenn Sie heute einen Palästinenser fragen, wo kommst du her, dann sagt er nicht aus Dehesche, was sein Flüchtlingslager ist. Er sagt aus Jaffa, aus Haifa, aus Akko. Das ist etwas, was sehr lebendig ist. Und in dem Konflikt, der heute noch andauert zwischen Israelis und Palästinensern, ist das ein Hauptthema.
Die sogenannten neuen israelischen Historiker, zu denen Segev gehört, beurteilen die Geschichte von 1948 selbstkritischer als ihre traditionellen Vorgänger oder Kollegen. Ilan Pappe, einer der Neuen, geht heute so weit, dass er in seinem jüngsten Buch von einer ethnischen Säuberung spricht, die Israel systematisch geplant und durchgeführt habe. Die meisten Palästinenser teilen diese Meinung, Tom Segev nicht.
Es gab, glaube ich, keinen allgemeinen Plan, alle Palästinenser zu vertreiben. Es gab aber immer wieder an verschiedenen Dörfern und verschiedenen Städten militärische Erwägungen, die bestimmt einen ideologischen Hintergrund hatten. Also die verschiedenen Kommandeure, die Generäle, die haben die Bevölkerung vertrieben, hauptsächlich aus lokalen militärischen Erwägungen. Aber sie hatten natürlich immer im Hintergrund die Idee, dass es besser ist, dass die Palästinenser wegkommen. Also die Idee war natürlich Maximum Land und Minimum Bevölkerung.
Der Palästinenser Mahdi Abdul Hadi, Leiter der Palästinensischen Gesellschaft für internationale Studien in Jerusalem dagegen, ist überzeugt, dass die Juden die Palästinenser aus dem Land haben wollten und zitiert in diesem Zusammenhang die Memoiren von Yitzhak Rabin.
Rabin was when he was told by Ben Gurion, what shall I do with the people of Lid and Ramla? He just waved his hand. Eliminate. Finish with them. I don't care. I don't want to see.
Rabin habe Ben-Gurion gefragt, was er tun solle mit den Einwohnern von Lida und Ramle im Juli 48. Ben-Gurion habe nur eine wegwerfende Handbewegung gemacht, um zu sagen, weg mit ihnen. Und Deir Yassin und andere Massaker, sagt Abdul Hadi, hätten eine klare und wirkungsvolle Botschaft ausgesandt.
Create fear, force them to flee. They have no backing by anybody and they are on their own. And their leadership is not there anymore.
Schürt Angst, treibt sie in die Flucht, macht ihnen klar, dass sie allein sind, sie auf niemanden zählen können, schon gar nicht auf ihre eigenen Führer. Dass die Araber die Palästinenser damals im Stich gelassen haben, ist heute die einhellige Meinung. Mahdi Abdul Hadi verweist auf die Memoiren von Jamal Abdel Nasser, dem späteren Staatschef von Ägypten.
Read Jamal Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser tells you clearly, we did not fight in 1948, it was an arrangement.
Nasser selbst sagt deutlich, die Araber hätten nicht gekämpft 1948. Es sei ein Arrangement, ein Deal gewesen, mit dem der UNO-Teilungsplan umgesetzt werden sollte, mit Gewalt. Alle, Briten, Amerikaner, Europäer, seien sich einig gewesen, die jüdische Frage in diesen Teil der Welt zu transferieren, den jüdischen Staat hier zu gründen. Die Palästinenser und die Araber hätten sich selber zum Narren gehalten, fügt Abdel Hadi selbstkritisch an.
We fooled ourselves with rhetorics and slogans and liberation.
Dieses Gerede von Befreiung, Kampf, nationalem Stolz und Ego, nichts von dem war wahr. Und die Opfer waren diese unschuldigen Einwohner in den Dörfern. Wären damals schon CNN, BBC und Al Jazeera dort gewesen, so wie heute im Irak, man würde staunen über die Ereignisse damals. Der entscheidende Fehler der Palästinenser sei ein grundsätzlicher gewesen, meint der israelische Historiker Tom Segev.
Die palästinensischen Fehler war erstmal, dass sie die Teilung des Landes nicht akzeptiert haben. Man kann es verstehen. Und es ist ein Fehler natürlich im Rückblick. Wenn es ihnen gelungen wäre, die Teilung zu vermeiden, dann könnte man sagen, sie haben ihre nationale Sache richtig verteidigt. Aber sie hätten sehen müssen, dass ihre Position nicht zu verteidigen geht, weil sie zu schwach waren. Und wenn sie die Teilung akzeptiert hätten, dann ging es ihnen heute besser. Sie konnten es nicht akzeptieren, weil sie nicht akzeptieren wollten und konnten, dass ein Teil des Landes in einen jüdisch-israelischen Staat wird.
Auf der anderen Seite räumt Segev ein, dass viel Grausames geschehen sei und dass es bis heute so viele Palästinenser mit dem Schicksal von Abu Ahmad oder Abu Kamil gäbe, sei einer der größten Fehler Israels, sagt er. Israel hätte die Chance gehabt, dieses Problem zu entschärfen.
Spätestens 1967, als wir die Gebiete erobert haben, hatten wir die Gelegenheit, das Flüchtlingsproblem zumindest zu erleichtern. Ich glaube auch zu lösen, aber zumindest zu erleichtern. Und wir haben diese Möglichkeit versäumt. Das wäre dadurch zu erzielen, dass man Flüchtlinge von Gaza etwa neu ansiedelt in der Westbank. Das wäre nicht so dramatisch gewesen, das ist im selben Land, das ist eine halbe Stunde oder eine Stunde entfernt. Das wäre alles möglich gewesen, nur damals war man besessen von der Idee, dass die Westbank für israelische Siedlungen freigehalten bleiben muss. Und ich glaube, dass wir diese Möglichkeit verpasst haben.
Gleichzeitig macht Segev eine wichtige Einschränkung.
Aber diese Grenzen von 47, das waren absurde Grenzen, die niemals hätten funktionieren können. Sie konnten nur durch Krieg korrigiert werden. Der Krieg war wirklich unvermeidlich.
60 Jahre nach diesem Krieg lebten die Palästinenser immer noch in der Nakba, in der Katastrophe, sagt Mahdi Abdul Hadi. Vor allem die Flüchtlinge in den Lagern.
Diese
Menschen, deren Identität Flüchtling sei, die sich nicht Palästinenser in Jerusalem oder Europa oder in Amerika nennen könnten, sondern die als Flüchtling geboren wurden in ein elendes, würdeloses Leben ohne jede Perspektive. Dies sei die wirkliche Nakba bis heute. Der Israeli Tom Segev sieht heute keinen anderen Weg als das Akzeptieren der Realität. Eine Lösung gäbe es nur auf der Basis der geschaffenen Fakten. Das heißt, Kompensation für die Flüchtlinge und oder Rückkehr in einen künftigen palästinensischen Staat. Und die israelische Verantwortung? Könnte die offizielle Anerkennung der Nakba ein Schritt in die Zukunft sein?
Ich wäre dafür. Ich weiß nicht, ob die israelische Gesellschaft schon reif ist dafür. Aber es gibt sehr oft in den letzten Jahrzehnten Staaten, die ihre Geschichte neu bewertet haben und Fehler anerkannt haben und auch Verbrechen anerkannt haben. Das ist ein schwieriges Problem, wenn Israel seine Verantwortung für die palästinensische Tragödie anerkennt, dann ist das nicht leicht, weil sehr leicht dadurch die Legitimität der israelischen Existenz in Frage gestellt wird. Also die richtigen Worte dazu finden. Soweit ich meine Gesellschaft verstehe, sind die meisten Israelis noch nicht reif für eine solche Anerkennung.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.